Mehr als Schall und Rauch. Der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt.
Herzlich willkommen zu Folge 52 von Mehr als Schall und Rauch. In der letzten Folge haben wir uns eher zahlenlastigen Themen, nämlich den Marktdaten des Vorjahres, gewidmet. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute uns wieder den schönen Künsten widmen können. Und noch mehr freue ich mich, dass heute Artemis Vakianis, die Geschäftsführerin der Wiener Festwochen, bei uns zu Gast ist. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Artemis.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein und bin schon sehr gespannt.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen vielleicht, dass JTI eine enge Beziehung zu Kunst und Kultur pflegt. Wir haben ja auch unsere eigene Kunstsammlung, die JTI Collection, auf die kommen wir später vielleicht noch einmal zu sprechen. Und insoweit ist es nicht weiter verwunderlich, dass wir wieder einmal einen Gast aus diesem Bereich heute bei uns begrüßen können. Für alle, die dich noch nicht kennen sollten, würdest du dich kurz vorstellen, liebe Artemis?
Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist eben Artemis Vakianis. Ich verantworte gemeinsam mit Milo Rau in der Geschäftsführung die Geschicke, sage ich mal, dieses wunderbaren Festivals und jetzt schon seit fast 5 Jahren.
Das ist sehr beeindruckend und wir kommen auch noch darauf ein wenig später zurück. Aber sag mal, war es immer schon dein Ziel, im Kulturbereich zu arbeiten oder hat sich das auf deinem Karriereweg dann irgendwann mal so ergeben?
Ich war immer schon kulturinteressiert. Also ich war in einer Schauspielschule, ich habe als Synchronsprecherin gearbeitet, ich war im Chor, ich habe gemalt. Also ich habe immer irgendetwas mit Kunst und Kultur gemacht. Viele haben wahrscheinlich gedacht, dass ich eher im künstlerischen Bereich lande. Aber genauso gerne liebe ich die Zahlen. Also ich bin Mathematik, mag ich wahnsinnig gerne und ich wollte immer international tätig sein. Und insofern bin ich nach Wien gekommen, wo es einen wunderschönen Rahmen gibt, das alles zu kombinieren und habe Volkswirtschaftslehre studiert. Und es kombiniert dann danach mit einem Kulturmanagement-Lehrgang und bin eigentlich, muss man tatsächlich sagen, durch Zufall über eine Seminararbeit für diesen Lehrgang dann im Theater in der Josefstadt gelandet, bei einem der ersten Controlling-Jobs. Und seither bin ich immer in kaufmännischer Verantwortung für Kulturbetriebe geblieben, also von der Komischen Oper in Berlin, Steirischer Herbst in Graz, auch ein wunderbares Festival und auch eine kurze Exkursion in die Grundlagenforschung beim FF-Wissenschaftsfonds.
Das ist wirklich ein sehr spannender und beeindruckender Lebenslauf. Du hast schon gesagt, du bist jetzt seit gut 5 Jahren bei den Wiener Festwochen und du hast dich, wie wir recherchiert haben, gegen 42 Bewerberinnen durchsetzen können. Das ist wirklich noch beeindruckender. Jetzt steht heuer das Jubiläumsjahr der Wiener Festwochen an, 75 Jahre. Das muss man mal schaffen. Und diese Woche ist ja das Programm präsentiert worden und könntest du unseren Hörerinnen und Hörern gleich brandneu, brandaktuell erzählen, was denn dieses Jahr im Programm steht?
Ja, es kommen tatsächlich 2 Stränge in diesem Jahr zusammen, wie du gesagt hast. Es sind 75 Jahre Wiener Festwochen, was uns wahnsinnig freut. Insofern ist es sozusagen, nachdem es in diesem Jahr um Göttinnen und Götter geht, also um die großen Mythen, um die Relevanz auch von Religion und Spiritualität, den Spielformen, den missbräuchlichen Aneignungen. Also es geht sozusagen um ein großes Spektrum an großen Erzählungen und wir haben in diesem Jahr tatsächlich eine sehr große Vielfalt an Formsprachen im Angebot. Wir haben eine wunderbare, klang- und bildgewaltige Inszenierung von Parsifal von Susanne Kennedy. Also ja keine Oper, wie ich gelernt habe, sondern ein Bühnenweihfestspiel. Insofern auch etwas, was sozusagen über diese Dauer, über diese Stunden etwas extrem Spirituelles auch haben sollte, schon in der Konzeption von Wagner damals. Wir setzen uns mit dem eigenen Mythos der Wiener Festwochen auseinander, also 75 Jahre. Was kann so ein Festival in dieser Stadt auch bewirken? Das wird Milo Rau inszenieren. Das wird sozusagen wie auch eine Revue des besten, der beeindruckendsten oder unvergesslichsten Momente der Festwochen. Deswegen heißt es bei aller Bescheidenheit das beste Stück aller Zeiten. Ja, wir haben Philipp Ken wird sich beschäftigen mit dem Vampirmythos, der ja auch in ganz, ganz vielen Kulturen tatsächlich dieses blutsaugende Element tatsächlich auftaucht, in sehr vielen Ecken und Enden der Welt. Wir haben eine wunderbare japanische Produktion zum Beispiel von Kuro Tanino, der sich mit der Kraft der Berührung, die ja auch in vielen Religionen eine Bedeutung hat, auseinandersetzt und einlädt japanische blinde Masseurinnen, die in diesem Stück, also weil da geht's um diese Kraft sozusagen und heilende Wirkung der Berührung, sich damit auseinandersetzt. Wir haben Bob Wilson im Burgtheater, seine letzte Produktion von Shakespeares Der Sturm. Also es ist sehr, sehr vielfältig und ich würde mich sehr freuen, wenn viele Hörerinnen und Hörer kommen.
Du hast das Programm jetzt sehr schmackhaft gemacht. Ich werde gleich im Anschluss das Programm durchsuchen und schauen, wo freie Termine in meinem Kalender sind, die sich mit den tollen Produktionen matchen. Und was ist denn dein persönliches Highlight, wenn du das jetzt schon so verraten könntest? Worauf freust du dich besonders?
So ein bisschen so, welches Kind ist dir am liebsten? Also ich habe ja Festwochen-FOMO. Ich bin tatsächlich verschrien, dass ich fast alles gehe. Also wenn es irgendwie geht und natürlich finden viele Sachen auch parallel statt, dann gehe ich tatsächlich die großen Produktionen alle. Ich habe persönlich ein großes Steckenpferd ist die Musik und nachdem ich selber eine Frau bin, freue ich mich sehr jedes Jahr auf die Akademie Zweite Moderne, unsere Komponistinnen-Plattform, die wir vor 3 Jahren gegründet haben, wo es darum geht, die Literatur von Komponistinnen noch stärker in den Programmen der Konzerthäuser, Opernhäuser zu verankern. Es ist immer noch ein desaströser Prozentsatz, der unter 10% liegt, der Anteil von Kompositionen von Frauen in diesen Häusern. Das heißt, da ist viel, viel zu tun und wir stellen jedes Jahr 10 großartige Frauen zusammen, die mit ihren Werken an 2 Abenden Konzerte gestalten. Und in diesem Jahr sind auch wieder 10 wunderbare Persönlichkeiten da. Wir haben aus dieser Akademie auch eine sehr schöne Musiktheaterproduktion von Brigitta Mundendorf, die ein Akademie-Mitglied ist. Also insofern ist die Akademie, liegt mir persönlich sehr nahe, klarerweise als Frau, aber auch, weil die Musik natürlich großartig ist.
Das kann ich gut nachempfinden, dass du dich besonders für Produktionen weiblicher Künstlerinnen einsetzt. Jetzt habe ich gestern ein längeres Interview mit Milo Rau gehört. Also wir nehmen das heute am 27. Februar auf und ihr habt eben dieser Tage das Programm präsentiert. Wie können wir uns das vorstellen? Geht jetzt ab heute, ab dieser Woche extrem stressig bis in den Sommer, bis nach dem Festival die Zeit los? Wie teilt ihr euch das auf mit dem Intendanten, die künstlerische und die kaufmännische Leitung? Wie können wir uns eure Arbeitsalltage vorstellen?
Ja, es ist tatsächlich der Auftakt jetzt gestern gewesen, auch mit unserem Verkauf, was sozusagen immer der Startschuss ist in das Jahr. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, weil es sind tatsächlich schon 3 Produktionen ausverkauft. Also nach einer Stunde waren schon 6.000 Tickets weg. Da schlägt natürlich mein kaufmännisches Herz höher. Aber es sind tatsächlich, wir haben ja 50.000 Tickets im Angebot. Insofern gibt es genug noch zu entdecken. Grundsätzlich ist das Schöne, und das ist, empfinde ich tatsächlich als Privileg in diesem Job, es gibt fast keine Routine. Jeder Tag schaut anders aus, weil jedes Jahr das Programm ein anderes ist. Die Beteiligten sind anders, also sowohl auch vom Team her, weil wir sind ja ein sehr kleines Team das ganze Jahr über. Und je näher wir dem Festival kommen, desto mehr Menschen kommen dazu. Also wir sind im Festwochenzeitraum, diesen 5-Wochen-Zeitraum, tatsächlich nahezu 200 Personen, die dieses Werk sozusagen am Laufen halten. Das heißt, die Inhalte sind immer andere, die Rhythmen sind dadurch andere, die Vorläufe, weil wir ja sehr viele Weltpremieren haben und sehr viele Dinge tatsächlich mit anstoßen und produzieren. Also 21 der Produktionen sind tatsächlich Co-Produktionen oder Eigenproduktionen. Das heißt, es kann fast nie zu dem Moment kommen, dass es irgendwie in eine Routine verfällt. Ja, und jetzt geht's darum, auch diese wunderbaren Künstlerinnen und Künstler in den kommenden Wochen zu porträtieren, noch mehr Lust zu machen, an wie jetzt heute auch hoffentlich im Rahmen so eines Podcasts, damit möglichst viele Leute dazustoßen.
Das unterstützen wir sehr. Du hast selber schon erwähnt, du hast Volkswirtschaft und auch Kulturmanagement studiert. Jetzt in dieser sehr anspruchsvollen und umfassenden Aufgabe, die du als Geschäftsführerin so eines großen Festivals hast, welche der Eigenschaften, die du dir durch deine Studien angeeignet hast oder auch welche persönlichen Skills, was braucht es denn, was braucht Frau denn, um diesen Job auch wirklich gut bewältigen zu können?
Ich bin extrem dankbar für die Studien, die mir ermöglicht wurden, das muss ich schon sagen. Also sowohl die Volkswirtschaftslehre als auch den Kulturmanagement-Lehrgang. Etwas, was ich aber in dem Zusammenhang schon auch erwähnen möchte und was ich jungen Menschen zutiefst empfehlen kann. Ich habe während des Studiums auch für eine internationale Studentenorganisation, IESIC, gearbeitet. Das ist eine Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, von Studierenden aus der Überlegung heraus, was können wir selber dazu beitragen, dass es zu so etwas Schlimmem nicht wiederkommt und sich tatsächlich im Sinne der Völkerverständigung ein weltweites Berufspraktika-Netzwerk aufgebaut haben, um sozusagen Studierende ins Ausland zu schicken, damit sie die Erfahrung machen, in einem anderen Land zu arbeiten und mit den Erfahrungen dann natürlich auch wieder zurückkommen. Und in diesem Kontext habe ich nicht nur großartige Menschen kennengelernt, sondern was man so schön sagt, die Soft Skills, also Hands-on und Projektmanagement, glaube ich, die Art und Weise how not to. Also man hat in einem eher geschwitzteren Rahmen noch alles falsch machen können, was man in dem Kontext irgendwie falsch machen kann. Und insofern war das zusätzlich sehr prägend und eigentlich sehr schön.
An die Plattform erinnere ich mich auch noch aus meiner Studentinnenzeit, wenn ich mich für Auslandspraktika interessiert habe, dass ich da auf diese Organisation gestoßen bin. Danke für die Erinnerung. Jetzt machen wir mal wieder einen Schritt zurück zur Kooperation zwischen den Wiener Festwochen und JTI Austria, wie wir uns ja auch kennengelernt haben. Wir haben begonnen, zusammenzuarbeiten während der Covid-Pandemie. Und unsere erste Zusammenarbeit hat dadurch bestanden, dass wir es ermöglicht haben, dass Helferinnen und Helfer, die Personen, die während der Pandemie einfach nie im Homeoffice bleiben konnten und immer helfen mussten, ihre Arbeit ausführen mussten, dass wir hier ein bisschen etwas zurückgeben wollten, ein Danke sagen und ihnen ermöglicht haben, Produktionen der Wiener Festwochen zu besuchen. Wir wollten das auch als Vernetzungsplattform für unterschiedliche Organisationen aus dem Sozial- und Kulturbereich nutzen. Jetzt war das damals eine akute Krisenzeit. Leider haben wir alle das Gefühl, die Krise geht nie zu Ende. Es kommt immer etwas Neues und Neues. Wir sind seit Jahren, Jahrzehnten im Krisenmodus. Welche Rolle kann denn Kultur und Kunst spielen, gerade wenn das Umfeld, die Umwelt, die Politik, die Geopolitik so unsicher erscheinen?
Ja, ich glaube, gerade in Krisenzeiten wird den Menschen noch mal bewusster, wie wichtig Kunst und Kultur in der Gesellschaft sind. Also wir hatten gestern eine ukrainische Gruppe aus Kiew da, sozusagen eine Theatergruppe, die auch im Rahmen des Programms sozusagen dieses Jahr präsent sein wird mit einer Musiktheaterproduktion, muss man sagen, Tales of Winter War. Und die haben gestern auch erzählt, was es eigentlich bedeutet, Kunst und Kultur zu machen in Kriegszeiten. Also das ist ja dann tatsächlich das größte Extrem sozusagen an solch einer Krisenkonstellation. Und was sie erzählt haben, ist, dass die vier Nationaltheater, die es in Kiew gibt, was ich nicht wusste, also sehr, sehr, sehr beeindruckend, tatsächlich jeden Abend, den sie spielen, voll sind. Und was man natürlich nicht vergessen darf, dass das ja eine extrem gefährliche Situation ist. Das heißt, diese Vorstellungen werden immer wieder unterbrochen durch Bombenalarme, wo man sich in Schutzräume begeben muss. Das heißt, es ist eine Konstellation, die wir uns in dieser sehr privilegierten Situation hier in Wien gar nicht vorstellen können. Und da sieht man, dass diese Räume, diese Sehnsucht, diese auch des gemeinsamen Erlebens, dieses Zusammenkommen extrem, extrem wichtig ist und dass Kunst und Kultur hier auch Räume schaffen kann, die es auch in solchen Zeiten ganz, ganz besonders braucht.
Die Wiener Festwochen sind ja auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. 1951 war das erste Jahr. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Habt ihr da eine Ahnung, wie es damals von sich gegangen ist? Wie ist sie gegründet worden? Wie war die Finanzierung? Wie war das Programm? Habt ihr dazu noch Unterlagen?
Ja, wir haben tatsächlich die 75 Jahre genutzt, um auch nochmal selber uns intensiver mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen. Es ist genauso, wie du es beschrieben hast. 1951 war die Gründung, auch wenn es, das muss man auch sagen, in diesem Rahmen Festwochen auch schon vor dem Krieg gab, im Sinne einer Klammer über gewisse Programmpunkte in einem Zeitraum. Aber es war eine ganz bewusste Setzung der Stadtregierung damals, um diese Stadt wieder zu öffnen und auch sozusagen neu wieder im internationalen Kontext als offen, als sozusagen vernetzt in die anderen Weltregionen hinaus zu positionieren und bei einer Neuerfindung eigentlich dieser Stadt nach diesen dunklen Jahren zu helfen. Insofern war und ist nach wie vor sozusagen eins der Kerncharakteristika dieses Festivals, dass es ein Tor zur Welt ist, wie wir so schön sagen. Wir laden sehr, sehr viele internationale Produktionen ein und schicken aber auch ganz viele unserer Produktionen dann auch weiter. Also es ist sozusagen ein internationales Netzwerk, das wir hier bespielen. Und es ist ganz wichtig, dass auch Neues entsteht. Es ist eine Kulturstadt, es ist die Musikhauptstadt, wie viele auch immer wieder sagen. Es ist sehr, sehr viel Unvergessliches aus dem Kunst- und Kulturbereich in dieser Stadt entstanden. Und es ist auch nach wie vor wichtig, dass es hier Dinge ihren Ausgang nehmen. Und insofern sind wir sehr dankbar und stolz, auch nach wie vor ein produzierendes Festival zu sein.
Als Wienerin bin ich auch sehr stolz auf die Wiener Festwochen und schon als Kind sind wir immer zu den Eröffnungen am Rathausplatz gegangen, als offene Einladung an die Stadt, an die Besucher der Stadt, daran teilzunehmen. Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Historie. Wir haben einmal in unserer JTI Collection auch eine alte Zigarettenschachtel. Damals hat die Austria Tabak für die Wiener Festwochen eine Sonderedition offensichtlich erstellt. Das haben wir euch, glaube ich, auch bei einer schönen Gelegenheit einmal übergeben können. Wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen einem Kulturfestival und der Wirtschaft? Das ist wohl auf der einen Seite eine Notwendigkeit. Ich kann mir vorstellen, es gibt aber auch da ein gewisses Spannungsfeld.
Ganz grundsätzlich sind wir extrem dankbar und stolz über die Sponsorenfamilie, wie wir es immer nennen, über diese auch mehrjährigen Partnerschaften, die wir in diesem Kontext haben. Es ist jede Partnerschaft tatsächlich einzigartig im Sinne dessen, dass man gemeinsam auch schaut, wie man Stärken bündelt und tatsächlich Synergien hebt, um hier gemeinsam andere Dinge möglich zu machen, die jeder einzelne Partner für sich nicht könnte. Also es ist eine für uns ganz, ganz wichtig, dass es eine Partnerschaft ist, auch auf Augenhöhe. Und insofern ist es, und das glaube ich, ist für meinen Bereich ganz besonders wichtig, ist das sehr häufig kolportierte Spannungsfeld zwischen Geld und Kunst eigentlich nicht existent in meiner Wahrnehmung, weil ich immer sage, genauso wie man zeitlich und räumlich limitiert ist, ist man einfach auch finanziell limitiert und es gibt uns einfach die Möglichkeit, hier ja, in gewissen Rahmen kluge, spannende Dinge zu machen. Und meine ureigenste Aufgabe ist immer, ins System zurückzuspielen, was sich in diesem Rahmen, wie der sich verhält, welche Trade-offs es gibt. Und es muss aber immer eine künstlerische Entscheidung sein, was man dann letztlich im Rahmen, im gegebenen Rahmen dann auch möglich macht.
Jetzt noch eine Frage in diese Richtung. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass es da immer wieder zwischen der künstlerischen Leitung und der kaufmännischen Leitung vielleicht hier auch gewisse Spannungsfelder gibt. Auf der einen Seite, dass vielleicht die Künstler meinen, dass die Kaufmänner und Frauen zu pragmatisch sind hinsichtlich auch der Sponsoren oder der möglichen Geldgeber der Zukunft und gleichzeitig wiederum gibt es ja auch immer wieder Kritik, dass die Kunst vielleicht zu politisch ist, zu polarisierend. Ich bin aber auch der Meinung, dass Kunst und Kultur politisch sein sollte und auch eine Position einnehmen sollte. Habt ihr da intern auch immer wieder Diskussionen?
Natürlich diskutieren wir es, weil es schon auch immer eine Frage ist, mit welchen Partnerschaften geht man ein? Weil wenn wir es immer sehr gerne als langfristige Partnerschaft vom Beginn weg denken, auch wenn man nie weiß, in welche Richtung es sich entwickelt. Aber dann ist tatsächlich die Frage, in welchen Konstellationen lässt sich hier viel, viel hebeln für beide Seiten. Ich habe einen ganz wunderbaren Partner an meiner Seite mit Milo Rau, weil er das extrem schätzt, weil wir über diese Partnerinnen und Partner zu ganz anderen Teilen der Bevölkerung Zugang bekommen. Also JTI ist ein wunderbares Beispiel, weil wir tatsächlich in diesem Austausch mit den sozialen Einrichtungen hier ja auch nochmal ganz andere Menschen in unseren sozusagen Veranstaltungsräumen begrüßen konnten. Das ist mit vielen anderen Partnern in einer Schattierung ebenso, wo sie vielleicht eher ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bespielen mit dem Angebot. Das heißt, es ist für uns eine großartige Chance, nochmal in andere Kreise in dieser Gesellschaft zu kommen. Und insofern schätzen wir beide das sehr.
Sehr schön. Also weniger Diskussionen, als ich mir gedacht
habe.
Auf
jeden Fall Diskussionen, aber sehr fruchtbare.
Du hast die mehrjährigen Partnerschaften und die Zukunft angesprochen. Jetzt verändert sich ja auch die Kultur- und die Kunstwelt sehr stark mittels Digitalisierung, AI und so weiter. Es gibt Musiker oder eben nicht Musiker, sondern Musik, die rein von AI erstellt wird, die vielleicht für andere Hörerinnen und Hörer nicht mehr unterscheidbar ist von Menschen geschaffener Musik. Wie seht ihr die Zukunft des Festivals auch in Hinsicht von Digitalisierung und AI? Ich persönlich habe ja das Gefühl, dass dieses persönliche Erleben, das wird eine AI nie wegnehmen können. Aber ihr macht euch sicherlich auch Gedanken darüber.
Die Frage ist natürlich extrem wichtig. Also sie hat in meiner Wahrnehmung zwei Aspekte. Zum einen nutzen wir alle die Weiterentwicklungen und Möglichkeiten, die es jetzt gibt im Zuge Digitalisierung und AI, was du angesprochen hast, für uns als Unternehmen. Also wir sind ja ein sehr kleines Unternehmen und können dadurch viel effizienter, viel schneller sein in gewissen Bereichen, ebenso wie es andere Unternehmen gleicher Größe ebenfalls tun und für sich nutzen. Und dann gibt es den Aspekt, was macht es mit der Kunst und Kultur, die Entwicklungen. Und da gibt es wie immer, wenn es so technologische Entwicklungen gibt oder sozusagen Veränderungen in der Gesellschaft, gibt es auch hier, weil es ja sozusagen auch Menschen sind, Künstlerinnen und Künstler, die sich das greifen und als Chance nutzen oder als zusätzliche Tools, um noch andere Formen, Ausdrucksformen ihres künstlerischen Schaffens zu generieren. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sozusagen eher Sorge tragen, also die auch berechtigt ist, muss man sagen, also vor dem Hintergrund, wie schaffen wir es oder wie stellen wir sicher langfristig, dass noch Lebensmodelle für Künstlerinnen und Künstler finanzierbar sind. Also dass ich noch genug Einnahmen habe über einen Lebensspanne hinaus, so dass ich mir bis hin zu sozusagen über eine Familiengründung keine Gedanken machen muss. Es gibt doch ganz viele künstlerische Existenzen, die wirklich von der Hand in den Mund leben müssen, einfach weil es mittlerweile finanziell nicht mehr viel trägt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Insofern sind wir alle gefordert, aber es sind neue Chancen und Möglichkeiten, die sich ganz viele auch greifen und die unser Programm sicher langfristig auch verändern werden oder bereichern werden im Sinne auch der Formsprachen, die man sehen und hören wird.
Wie ist denn deine persönliche Vision für die Wiener Festwochenenden, sagen wir mal zum 80. Jubiläum? Wir hoffen, dass du dann immer noch die Geschäfte führen wirst. Was können wir uns denn zum 80. Jubiläum vorstellen? Oder was ist deine Vision, deine Idee, deine Vorstellung?
Es ist witzig, dass du es fragst, weil das 80er Jubiläum ist tatsächlich etwas, was wir sehr stark im Blick nehmen, weil wir das 75-Jubiläum, Jahresjubiläum in diesem Jahr dazu nutzen, als Auftakt, um mit unserem Archiv, wir sitzen ja auf einem Schatz, muss man sagen, der bis jetzt noch nicht zur Gänze gehoben ist, eben an Kunstwerken, an Fotografien, an Aufzeichnungen, an Interviews, an Plakaten, also ein unglaubliches Materialsammelsurium, das auch eine adäquate Aufarbeitung braucht. Wir sind ganz, also in diesem Jahr in der glücklichen Situation, gemeinsam mit Partnerinnen sowohl eine Plakatausstellung zu zeigen, also 75 Jahre Festwochenplakate. Da werden ganz viele dabei sein, die du auch kennst, sozusagen von ohne Festwochen wäre es so schön. Also die, es gibt ja, und oder auch den Mozart und Freud mit verdrehten Augen. Also es gab ja wirklich mehrfach ausgezeichnete Festwochenkampagnen auch, Plakatkampagnen. Das werden wir im MAG in einer Plakatausstellung zeigen. Wir machen über einen Rundgang in dieser Stadt zum ersten Mal zugänglich auch kleine Audio- und Video-Elemente sozusagen aus dem Archiv, die so historische Aufführungen tatsächlich wiedergeben, wo man es so miterleben kann und wo man anhand von 12 Stationen in der Stadt auch nochmal sieht, was, wie so ein Festival über so einen Zeitraum hineinwirkt. Nicht nur ins Stadtbild, sondern auch in die Wahrnehmungen der Bevölkerung. Und insofern haben wir ganz viel vor zu 80 Jahre, weil es unfassbar viele schöne Geschichten zu erzählen gilt. Und ja, und ich hoffe, dass da noch ganz viel wir auch entdecken, von dem wir noch gar nichts wissen in dem Archiv, weil es ja tatsächlich jetzt dank der Unterstützung der Wien-Bibliothek auch adäquat archivarisch aufbereitet wird.
Schön. Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf die Eröffnung, die dieses Jahr nicht am Rathausplatz, sondern am Heldenplatz stattfinden wird. Was erwartet uns denn da? Und abschließende Frage, ein Aufruf, warum sollen Konsumentinnen Kultur und Kunst konsumieren und warum sollen Unternehmen Kunst und Kultur weiterhin fördern?
Aha.
Ganz viele Fragen auf einmal.
Ich wollte gerade sagen. Ja, die Eröffnung, wie du schon gesagt hast, findet am 22. Mai am Heldenplatz statt. Wir freuen uns sehr, sozusagen, dass es in diesem Jahr, in diesem ganz besonderen Jahr, wir Patti Smith auch auf der Bühne begrüßen können. Wir haben die eine der Produktionen, weil sie in drei Setzungen tatsächlich heuer bei uns sein wird. Also die eine ist tatsächlich schon ausverkauft, aber heute tatsächlich startet der Verkauf für das große Arena-Konzert auch los. Und so oder so kann man sie, auch wenn diese Karten schnell weg sein sollten, im Rahmen der Eröffnung auch sehen und hören. Es wird Nenda kommen, die sozusagen für jüngeres Publikum natürlich ein großer Name ist. Also es ist wieder ein bunt gefächertes Programm mit sehr, sehr vielen klanggewaltigen Künstlerinnen. Auch Opera Aperta, die ukrainischen Künstler, von denen ich vorhin erzählt habe, werden da sein. Also es wird wieder sehr bunt und sehr vielfältig und ich freue mich, wenn ganz, ganz viele Menschen kommen.
Also ich werde auf jeden Fall dort sein.
Super. Ja, und zu deiner zweiten Frage. Es ist die beste und schönste Form sozusagen der Unterstützung von Kunst- und Kulturbetrieben ist natürlich das Kommen. Wir machen das alles sozusagen, damit Menschen tatsächlich dabei sind, es so zu den Konzerten gehen, die Theateraufführungen sich anhören. Idealerweise nimmt man gleich auch eine Person mit, die vielleicht sonst nicht gekommen wäre. Also insofern immer auch. Ja, komme. Das gilt auch für unsere Förderinnen und Sponsorinnen und Sponsoren. Sie sind auch ganz treue Besucher und Besucherinnen. Das weiß ich bei euch auch. Das freut uns ganz besonders, weil das ist natürlich die wichtigste Form der Unterstützung. Aber es ist schon so, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass wir in Zeiten leben, wo wir die Vielfalt, die es in dieser Stadt noch zu bewundern gibt und die, auf die wir ja, glaube ich, auch alle sehr stolz sind, allein durch den Staat nicht mehr zu finanzieren sein wird. Also es braucht Menschen, die finanziell gut aufgestellt sind in unserer Gesellschaft, die bereit sind, hier auch sich finanziell und nicht nur ideell zu engagieren. Also insofern, denke ich, wird sich in dem Bereich einfach auch sehr viel tun. Und wir sind, was uns sehr freut, auch gerade dabei, einen Förderkreis aufzubauen vor diesem Hintergrund, um privates Engagement auch noch stärker zu mobilisieren und sehen, dass da eine sehr, sehr große Resonanz und sehr großes Interesse und Bereitschaft gegeben ist. Auch bei uns, wo es kulturell nicht so gelernt ist wie im angloamerikanischen Raum, das muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist richtig, weil im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum sind ja viele Festivals auch noch sehr von staatlichen oder Bundesländerförderungen abhängig. Das ist schon ein großer Unterschied, aber wir sind froh, dass wir in Europa sind und da es auch noch diese Balance gibt. Liebe Artemis, vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns heute. Es war mir eine große Freude. Ich freue mich wahnsinnig auf die Wiener Festwochen und hoffe, möglichst viele Produktionen besuchen zu können.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die langjährige Kooperation. Freue mich sehr.
Wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte kommen auch Sie zu den Wiener Festwochen. Der Verkauf ist geöffnet. Sie können auf der Website der Wiener Festwochen bereits Karten für fast alle Produktionen kaufen. Und hiermit verabschiede ich mich und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Mehr als Schall und Rauch wieder mit dabei sind. Thank you.